Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wiederentdeckter Nationalheld. Chinggis Khan in der postsowjetischen Mongolei. Ein Feature von Ulrich Land.
Dieses leere, dieses unglaublich leere Land, wo man den Himmel tatsächlich an die Erde stoßen sieht. Hügel wie Ozeanwellen und dazwischen schier endlose Ebenen. Eine Straßenbiegung und plötzlich wachsen kleine Häuser mit bunten Dächern aus der mongolischen Steppe. Knallblau, quietschgelb, feuerrot. Umgeben von Zäunen aus Brettern, rostigen Motorhauben, dürrem Astwerk. Hunde streunen zwischen den Palisaden. Ein paar struppige Ziegen knabbern an mageren Grasbüscheln.
Khachorin, heute ein Provinznest im Zentrum der Mongolei. Ehedem Karakorum, die Stadt, die im 13. Jahrhundert Mittelpunkt des größten Weltreichs aller Zeiten war.
Das von der chinesischen Pazifikküste bis ins südwestliche Polen und nach Syrien reicht. Quer durch Asien bis nach Europa. Ohne transsibirische Eisenbahn und digitale Kommunikation. Unvorstellbar.
Der Ausgangspunkt, eine fantastisch urwüchsige Landschaft in einem fruchtbaren Tal, mitten in der zentralasiatischen Steppe.
Und ein Mann, der heute als Nationalheld verehrt wird.
Chinggis Khan ist immer von uns unser Held, großer Held und unser König.
Badam Khorol Samdandamba, Sängerin und Kulturbotschafterin der Mongolei in Deutschland.
Und wir sind sehr stolz auf unseren König und deswegen nennt man in der Mongolei alle schönen Sachen Chinggis Khan. So Chinggis Khan Airport, Chinggis Khan Hotel, Chinggis Khan Jurtencamp oder Chinggis Wodka und Chinggis Bier.
Vor 3 Jahrzehnten, als ihre Schwester Badam Khand zur Schule ging, sah das noch ganz anders aus.
Alle unsere Geschichte, diese russische Spezialisten haben geschrieben und Chinggis Khan war ganz kurz, vielleicht nur ein Satz, dass Chinggis Khan war brutaler Mörder.
Die Mongolei war Protektorat der Sowjetunion, 65 Jahre lang.
Badam Khand war 20, als der Sozialismus der Warschauer Paktstaaten zusammenklappte wie ein Kartenhaus.
Zack, da muss man alles Neue umstellen. Das war wirklich schwer. Dieser Marxismus, Leninismus, diese Theorie, alles war kaputt. Und dann alles, was ich geglaubt habe, das war alles falsch.
Zugleich verschwinden Denkverbote.
Über die Chinggis Khan haben wir gar nichts gelernt. Auch über den Buddhismus, Schamanismus, über die mongolische Reich und so weiter. Wer hat über die Chinggis Khan Gedichte geschrieben hat, ist sofort ins Gefängnis gegangen. Chinggis Khan war verboten.
Heute sitzt er als riesige Bronzestatue vor dem neuen Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Ulaanbaatar.
Und ist in den Köpfen der Mongolen wieder der große Khan.
Er war nicht nur ein guter Freund, sondern das war ein sehr guter Manager und super neugieriger Mensch.
Die Grundlage war die extensive nomadische Viehzucht. Man hielt Kamele, Pferde, Yaks, Ziegen und Schafe.
Veronika Veit, emeritierte Mongolistin an der Universität Bonn.
Und natürlich ist Viehzucht im Herzen Zentralasiens mit seinen extrem kontinentalen Klimazügen nicht ohne Handicaps.
Heiße Sommer, extrem kalte Winter mit minus 40 Grad Celsius und darunter. Mancherorts erreicht die Differenz zwischen den Sommer- und Wintertemperaturen 100 Grad. Und es fällt nur 25% der jährlichen Niederschlagsmenge, die die Wetterstatistik für Deutschland ausweist. Fast ein Drittel der Mongolei liegt in der Wüste Gobi.
Sodass die Reiternomaden immer auch auf den Handel mit ihren benachbarten Völkerschaften angewiesen waren.
Man konnte nur heute Fleisch und Wolle in die Waagschale werfen, um Grundnahrungsmittel wie Getreide und Tee, aber auch Stoffe und Eisen zu erhandeln. Und als es ab dem 12. Jahrhundert in Zentralasien kälter wurde, begann zudem das Weideland zu schrumpfen.
Auch das dürfte ein Antrieb für die Mongolen gewesen sein, zu expandieren und sich jener Länder zu bemächtigen, die über die Reichtümer verfügten, die man ansonsten mühsam durch Tauschhandel ergattern musste.
Die ganzen Mongolen sind sehr, sehr stolz. Chinggis Khan hat für die Mongolei viel getan.
Geboren um das Jahr 1155 nach unserer Zeitrechnung.
Sein Vater gab ihm den Namen Temüjin, der Schmied. Und es geht ihm mehr. Bei seiner Geburt habe ein eiskalter Nordwind geweht und er habe, just das Licht der Welt erblickend, einen Klumpen geronnenes Blut in der winzigen Faust gehalten. Für die Europäer Anlass genug anzunehmen, dass ihm die Blutrünstigkeit bereits in die Wiege gelegt war.
Absolut nein, nein, um Gottes Willen, mit Sicherheit nicht. Er war sicherlich kein weißes Lämmchen, ganz sicher nicht. Aber Blut hat im Mongolischen eine ganz besondere Bedeutung. Das Blut ist der Sitz der Lebenskraft der Lebensgeister.
Temüçin war kaum 9 Jahre alt, als sein Vater ermordet wurde und seine Mutter plötzlich mit 5 kleinen Kindern dastand. Als Erstgeborener hatte er den Ahnengeistern gegenüber die Pflicht, die Balance wiederherzustellen.
Also schwor er als Jüngling Genugtuung für das erlittene Leid und wusste doch, dass er nur eine Chance hatte mit Bundesgenossen an seiner Seite. Kein Zufall. Seinen ersten historisch bedeutenden Erfolg landete er mit der Vereinigung der über die Steppe verteilten und zerstrittenen mongolischen Stämme unter seiner Führerschaft.
Er muss eine wirklich charismatische Persönlichkeit gewesen sein. Wir kennen viele seiner Aussprüche, die auf einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn schließen lassen. Er war ein sehr großzügiger Mensch, aber bescheiden sich selbst gegenüber. Das hat die Mongolen unglaublich überzeugt. Er ist dasselbe wie wir, er trägt dasselbe wie wir und er trägt Sorge für uns, Loyalität und Fürsorge. Das ist der Schlüsselbegriff für Chinggis Khans großen Erfolg. Loyalität wurde mit Fürsorge belohnt, das heißt mit Anteil an der Beute und mit Anteil an der Macht.
Ein Nadan, das traditionelle nomadische Sommerfest, wenige Kilometer von Karakorum entfernt. Noch heute spielen die Mongolen auf jedem Nadan ein jahrhundertealtes Spiel, bei dem sie die Sprunggelenkknochen von Schafen mit den Fingern ins Ziel schnipsen. Bei emsigem Geplapper und kontemplativen Singsang, den aus Solidarität diejenigen anstimmen, die gerade nicht am Start sind.
Karl-Heinz Hoffmann, die Wehrspruchgruppe Hoffmann und ein Kapitel des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik, der viel weiter in die Geschichte zurückgeht, als viele denken.
Wir wollen dich zum Khan machen und gegen die Feinde anreiten. Und ihre schönsten Mädchen und Frauen, ihre Palastjurte und die feinschenkligen Wallache wollen wir für dich im Trabe erobern. Wenn wir am Tage des Kampfes deinem Befehl nicht gehorchen, dann reiß uns von unserem Besitz und unseren Frauen und wirf unsere schwarzen Köpfe auf den Boden.
Das sollen die Worte seiner Heerführer bei der Intronisation Temüçins zum Großchan der Mongolen im Jahr 1206 gewesen sein. Laut der geheimen Geschichte der Mongolen, einem Epos, das nach dem Tode Chinggis Khans von seinem Sohn Ögedei in Auftrag gegeben wurde.
Ein Grund für Chinggis Khans beispiellose Erfolge als Eroberer war, dass er die mongolische Armee reformierte. Statt nach Stämmen gliederte er die Reiterei in 10er-Trupps und in übergeordnete 100- und 1000-Schaften.
Auf allen Ebenen herrschte eiserne Disziplin. Wenn ein Soldat aus einer 10er-Schaft floh oder versagte, wurden mit ihm auch seine 9 Kameraden hingerichtet, was dazu führte, dass sich alle nach Kräften gegenseitig unterstützten. Und überwachten.
Diese Reformen machten die Steppenreiter zur schlagkräftigsten Armee ihrer Zeit, die bald als unbesiegbar galt.
Weil Chinggis Khan seine neue Ordnung verkündete. Erstens, die Steppenhierarchie beginnt nun mit mir, mit meiner Familie. Ich bin der Chef, absolut. Zweitens, der Feind wurde verfolgt bis zum Letzten, sodass er keine Chance mehr hatte, ihm in den Rücken zu fallen.
Das höchste Glück eines Mannes ist es, den Feind zu verfolgen und zu besiegen, sich seines Besitztums zu bemächtigen, seine Frauen weinen und wehklagen zu lassen, auf seinen Wallachen zu reiten, den rosenfarbenen Busen seiner Frauen zu betrachten und zu küssen.
Soll Chinggis Khan proklamiert haben.
Und der ist heute mongolischer Nationalheld? Das ist der Fortschritt, den der Untergang des Sozialismus gebracht hat?
In Europa, das überall war Krieg, wir existieren einfach. Aber Chinggis Khan hat für die Mongolei viel getan.
Trotzdem, ein Nationalheld?
Die Kriegsführung war grausam.
Aber war das mittelalterliche Europa jener Zeit weniger grausam? Mit seinen Kriegen, mit Inquisition, Folter und Hexenverbrennung? Mongolische Reiterheere fielen in Ungarn und Russland ein. Städte, die sich nicht ergaben und den Mongolen unterwarfen, wurden ausgelöscht. mitunter tatsächlich bis zum letzten Lebewesen. Selbst Hunde, Katzen und Hühner waren in solchen Fällen des Todes. Und häufig stapelten mongolische Krieger vor den Toren der eroberten Städte die Köpfe und Knochen Getöteter zu Pyramiden, zu bizarren Bauten des Grauens.
Chinggis Khan erstmal in der Steppe Frieden mitgebracht und deswegen hat er seine Botschafter geschickt in verschiedene Länder. Und dann aber alle König haben darüber gelacht, so ein kleiner Steppenmann möchte mit uns irgendwie gleiche Augenhöhe haben. Dann die haben Chinggis Khans Botschafter immer brutal getötet oder sie schicken auch Ohren und so weiter zurück zu Chinggis Khan. Das bedeutet, die akzeptieren Chinggis Khans Friedensbotschaft gar nicht, sondern möchte Krieg machen.
Ein mittelalterlicher Clash of the Cultures. Europa war ein Geflecht sesshafter Gesellschaften, das mit dem Umfeld kommunizierte, also Handel trieb und Kriege führte. Und mehr oder weniger dünne Handelsfäden in die fernen Welten der eurasischen Landmasse gesponnen hatte. Die nomadischen Reitervölker der asiatischen Steppe waren früher über die ungarische Tiefebene nach Europa eingebrochen, aber Otto der Große hatte sie im 10. Jahrhundert zurückgeschlagen und zur Sesshaftigkeit gezwungen. Und nun tauchen plötzlich, viel später, diese fremden Heerscharen wieder auf.
Die Mongolen müssen sich die ganze Erde unterwerfen und dürfen mit keinem Volk Frieden schließen, bis es vernichtet ist. Es sei denn, es unterstellt sich ihnen.
Getreu dieser Losung Chinggis Khans gelang es den Mongolen, das größte Weltreich aller Zeiten zu errichten. Und sie galten den von ihnen bedrängten Völkern als Menschheitsgeißel. Nicht von ungefähr wurden sie auch als Tataren bezeichnet. Ein Begriff, der zurückgeht auf Griechisch Tartaros, die aus der Hölle kommen.
Was machte man denn mit den Gefangenen der Städte, die sich nicht unterwerfen wollten? Die konnte man doch nicht mit in die Mongolei nehmen. Da war kaum genug für die Mongolen selber. Die in der Tat ließ man über die Klinge springen. Und so kommt es tatsächlich zu den Schädelbergen von dahingemordeten. Es tut mir leid, das so hart ausdrücken zu müssen. Man konnte nichts mit ihnen anfangen. Man konnte sie nicht ernähren, man konnte sie nicht mitnehmen. Man konnte sie aber auch nicht da lassen, weil sie wären ihm mit tödlicher Sicherheit in den Rücken gefallen.
Alles verwüsten sie, niemanden schonen sie, Greise und Junge, Reiche und Arme und Frauen mit ihren Kleinkindern töten sie. Die Sittsamkeit von alten Frauen und Jungfrauen schänden sie auf unglaubliche Weise. Fressgelagen, Ausschweifungen und Unflätigkeiten in gottgeweihten Heiligtümern sind sie ergeben. Und gleichermaßen zerstören sie Häuser und Kirchen, Städte und Klöster.
So notierte Mitte des 13. Jahrhunderts ein Chronist im Auftrag des Trierer Erzbistums.
Chinggis Khan war weitsichtig genug, über die Steppe hinauszublicken. Das heißt, dass er sich schon anlässlich seiner ersten siegreichen Feldzüge besonderer Experten bedient hat. Er hat nicht, wie so gerne kolportiert wird, erstmal alles kurz und klein gehackt, sondern er hat zunächst gefragt, wer kann was? Wer ist bereit, sich in meine Dienste zu stellen? Egal welchen Glaubens, welcher Sprache, welcher Herkunft. Und das war natürlich unerhört.
Er war nicht nur ein großer Leader und so weiter, er war ein toller Mensch.
Ein ähnliches Phänomen wie beispielsweise in Ungarn? Als die Sowjetherrschaft zusammenbrach, kam die Erinnerung an vergangene Größe wieder hoch. Und in der Mongolei taucht Chinggis Khan wieder auf und wird als Nationalheld verklärt. Wer war er wirklich?
Die Ignoranz der westasiatischen Herrscher gegenüber dem kriegerischen Reitervolk ist unbestreitbar. Besonders unrühmlich tat sich der Schah von Choresmien hervor, gelegen zwischen dem heutigen Iran und Afghanistan.
Er ließ nicht nur eine mongolische Handelsdelegation abschlachten, sondern auch die hinterhergeschickten persönlichen Gesandten Chinggis Khans.
Das war natürlich der klassische Casus Belli. Und daraufhin setzte er seine Truppen in Marsch und zog gen Westen.
So kam es zum sogenannten Mongolensturm, der 5 Jahrzehnte lang bis in die 60er Jahre des 13. Jahrhunderts über Eurasien hinwegfegen sollte.
Jeder Soldat führte 5 Pferde mit sich, sodass die 130.000 Mann starke Armee Chinggis Khans mehr als 600.000 Pferde zählte Außerdem etwa 4 Millionen Schafe und Ziegen zur Versorgung plus ungezählte Kamele als Lasttiere. Meist zogen auch die Familien der Krieger mit und etliche Hilfstrupps.
Die halbe Mongolei war auf den Beinen.
Diese Tausende von Kilometern, es ist unglaublich, allein das zu bewerkstelligen.
Chinggis Khan und später seine Söhne und Enkel stießen in den riesigen, oft menschenleeren Weiten Zentralasiens auf wenig Widerstand oder konnten ihn mit ihrer Erfahrung im Steppenkrieg aushebeln.
Schwieriger wurde die Sache beim weiteren Vordringen auf chinesischem Terrain.
Denn erstmals ging es gegen eine sesshafte Kultur mit befestigten Städten.
Auf der chinesischen Seite der großen Mauer ließ Chinggis Khan ein riesiges Heerlager aufschlagen, von wo aus er nicht nur Peking belagerte und einnahm, sondern praktisch das ganze Reich der Mitte unterjochte. Was ihm nicht zuletzt dank der Hilfe von Überläufern gelang.
Den schwerfälligen Ritterheeren waren die wendigen Reiterkrieger gnadenlos überlegen. Jahrhunderte zuvor hatten mongolische Nomaden aus der Notwendigkeit heraus, die Angriffe von Wölfen auf ihre Viehherden abzuwehren, den Steigbügel erfunden.
Was ihnen den Vorteil verschaffte, im Stehen aus vollem Galopp in alle Himmelsrichtungen Pfeile schießen zu können. Bis zu 20 pro Minute. Und sie trafen auf eine Entfernung von bis zu 170 Metern. Einige Quellen sprechen sogar von 300 Metern.
Gleichzeitig schützten sich die mongolischen Krieger selbst mit raffinierter Technik vor Pfeilwunden. Statt eiserne Rüstungen trugen sie Lederpanzer und leichte, aus etlichen Lagen Rohseide gesteppte Schutzwesten, die selbst von geschmiedeten Pfeilspitzen kaum zu durchdringen waren. So waren sie ungleich beweglicher als die mittelalterlichen Ritter Russlands und Europas.
Und sie konnten sich monatelang selbst versorgen, autark und damit hochmobil. Unter ihren Sätteln lagen Lederbeutel mit Borts, einem Pulver aus getrocknetem Fleisch, woraus sich eine nahrhafte Suppe kochen ließ, ein Vorläufer der Tütensuppe.
Die Steppentaktik des Rückzugs und des Wiederangriffs und so weiter, gab es da schöne Tricks, nicht wahr, mit denen man sozusagen seine Steppengenossen in die Falle locken konnte.
Mongolische Heere nutzten ohne moralische Skrupel alles, was militärisch erfolgversprechend war. Spionage, Vertragsbruch, das Ausfragen von Überläufern. Und jede Form der psychologischen Kriegsführung. Etwa ihren Ruf als ebenso grausame wie unbesiegbare Kämpfer gedeihlich zu pflegen.
Innerhalb weniger Jahrzehnte eroberten sie ein Weltreich, das mit bis zu 33 Millionen Quadratkilometern etwa 70% des eurasischen Kontinents umfasste und eine Bevölkerung, die etwa 25 Mal so groß war wie die mongolische.
Alles zentral regiert von der Palastjote des Großchans in Karakorum aus.
Diese gewaltige Ausdehnung des Mongolenreichs aber erlebte Chinggis Khan nicht mehr. Von einer Strafexpedition gegen Stämme im Süden Chinas sollte er nicht lebend zurückkehren. Weder sein Todeszeitpunkt ist bekannt, vermutet wird der 18. August 1227, noch seine Todesursache, wahrscheinlich ein Reitunfall, noch seine letzte Ruhestätte.
Der Legende nach haben 1000 Reiter mit den Hufen ihrer Pferde den Bestattungsort eingeebnet. Und sie sollen sofort danach alle hingerichtet worden sein, damit niemand den Ort verraten konnte. Bis heute ist trotz ausgiebiger Suche das Grab Chinggis Khans nicht gefunden worden.
Im Jahr 1241, 14 Jahre nach dem Tod Chinggis Khans, standen die mongolischen Reiterhorden, nachdem sie bereits Kiew, Krakau und Breslau verwüstet hatten, vor der schlesischen Stadt Liegnitz, heute Legnica in Polen, 160 Kilometer südöstlich von Berlin. Dort schlugen sie ein deutsch-polnisches Heer vernichtend und tausende Ritter verloren ihr Leben.
Und dann, völlig unerwartet, zogen sich die Mongolen zurück. Denn in Karakorum stand ein Machtwechsel an. Großchan Ögedei, der Sohn Chinggis Khans, war eines plötzlichen Todes gestorben.
Bei den Mongolen herrschte die Regel, ein Großchan kann nur gewählt werden. Zu dieser Ratsversammlung gehörten natürlich die mongolischen Edelleute bzw. die großen Heerführer. Und man beschloss zunächst auf jeden Fall nach Karakorum zurückzukehren, um den neuen Großkhan zu wählen.
Zumal sie mit ihren Reiterhorden am Westrand des eurasischen Steppenlandes angekommen waren und einen Naturraum vor sich hatten, bei dem sie mit ihrer traditionellen nomadischen Viehwirtschaft wenig anfangen konnten.
Karakorum dagegen hatte in diesen Jahren eine bemerkenswerte Blüte erlebt.
Wissenschaftler eingeladen, Handwerker und verschiedenen Ingenieure. Er hat eingeladen und dann Karakorum gebaut.
Genghis Khan selbst hatte diesen Ort in der fruchtbaren Talaue am Gebirgsaustritt des Orchon-Flusses als eine seiner Residenzen bestimmt.
Dort, wo schon in grauer Urzeit Uiguren und Mongolen gesiedelt hatten und die Zentren großer vergangener Steppenreiche lagen. Das Orchontal, eine unwirklich traumhafte Welt, unfassbar unberührt. Pferdeherden durchstreifen das Gewirr aus Mäandern und Altwässern, traben durchs aufspritzende flache Flussbett. Ein paar Joten verteilen sich wie weiße Muscheln am Fuß der Hügelzüge.
Ögedei, der Sohn und Nachfolger Chinggis Khans, machte Karakorum zur Hauptstadt des Mongolenreichs. Die Residenz wurde nach allen Regeln der Kunst zu einer Stadt ausgebaut, mit Staatskanzleien, Khanpalast und Befestigungsanlage. Als Zentrum eines dauerhaft organisierten, für die Stabilität des riesigen Reiches notwendigen Staatswesens.
Außerdem kultureller und religiöser Melting Pot. Man siedelt hier Handwerker und Künstler aus aller Herren Länder an, die dem Ruf der inzwischen sagenumwobenen Stadt gefolgt sind. Sie werden für ihre Loyalität zum Großkhan mit Anteilen an der Kriegsbeute und Aufstiegsmöglichkeiten belohnt. Das gleiche Prinzip, das für die mongolischen Reiterheere gilt. Nicht wenige fremde Experten sind allerdings hierher verschleppt worden und arbeiten unter Zwang für die mongolischen Herrscher. Dennoch, in Karakorum zeigen Genghis Khan und seine Nachfolger ihr zweites Gesicht.
Ihre Toleranz allem Neuen und Unbekannten gegenüber.
Das Einzige, was im heutigen Siedlungsbild noch vom alten Glanz zeugt, sind drei klobige Granitschildkröten. Womöglich Überreste des Khan-Palastes oder der Stadttore. So ungelenk, so massiv, dass ihnen der Zahn der Zeit nichts anhaben konnte.
Chinggis Khan berief einen seiner Ziehsöhne, Shigihutuchu, in das Amt des Rechtspflegers und befahl ihm, Präzedenzfälle und ihre Entscheidungen zu sammeln in einem sogenannten Blaubuch.
Die Jasa, eine Art Grundgesetz, das das Zusammenleben im gesamten Mongolenreich allgemeinverbindlich regelte, womit die Willkürherrschaft der Stammesfürsten beendet und eine wesentliche Grundlage für ein geordnetes Staatswesen geschaffen wurde. Auch seine Anordnungen und Erlasse ließ Genghis Khan auf Schriftrollen festhalten.
Obwohl selbst Analphabet war er sich der Bedeutung einer einheitlichen Schrift sehr wohl bewusst und einer raschen Kommunikation in seinem Riesenreich.
Die Mongolen haben ein unglaublich schnelles und effektives Relais-Postsystem eingeführt, das in kürzester Frist riesige Strecken hat überwinden lassen in Zentralasien.
Chinggis Khans Sohn Ögedei ließ im gesamten Mongolenreich auf festgelegten Routen und in relativ geringen Abständen Poststationen mit Verwaltern und Ersatzpferden einrichten.
So konnten Kuriere Nachrichten vom Hofe des Khans innerhalb von 10, 11 Tagen in die entferntesten Winkel des riesigen Reichs tragen. Eine Depesche musste 700 Kilometer pro Tag zurücklegen, was nur mit stündlich wechselnden Reitern und Pferden möglich war.
Diese Postwege waren unverletzlich, das heißt, die Reisenden, die sich in offizieller Mission auf diesen Postwegen befanden, durften nicht angegriffen oder ausgeraubt werden bei Todesstrafe. Ein sicherer Reiseweg und der hat das Mongolenreich in unglaublicher Weise zusammengehalten.
Chinggis Khan und seine Nachfahren bescherten dem riesigen Reich mit seinen zahllosen, ursprünglich gnadenlos zerstrittenen Völkern im 13. und 14. Jahrhundert die berühmte Pax Mongolica. Nicht nur der Gesandtschaftsverkehr, auch Karawanen legten unbehelligt große Strecken auf den Seiden- und Gewürzstraßen zurück. Zusammenschlüsse von Kaufleuten überdauerten Jahrzehnte, Handelsagenturen vermittelten florierende Geschäfte über gewaltige Entfernungen hinweg. Frieden auf der Basis wirtschaftlicher Stabilität.
Genghis Khan hatte begriffen, dass man riesige Ländereien zwar aus dem Sattel erobern, nicht aber aus dem Sattel regieren kann.
Im kürzlich eröffneten Karakorum-Museum steht man staunend vor Miniaturformat der etwa 2 Quadratkilometer großen Stadt aus dem 13. Jahrhundert. Man wandert mit den Augen durch die schachbrettartig angelegten Gassen, verfolgt die stadttorbewehrten Ausfallstraßen und fühlt sich unwillkürlich an römische Stadtgründungen erinnert. Zwei sich kreuzende Straßenachsen teilten Karakorum in vier Quartiere. Ein muslimisches Viertel, eines mit Handwerkern und chinesischen Händlern, ein Regierungsviertel mit diversen Palästen und im vierten Quartier die Moscheen, Kirchen, Tempel und Botschaften. Für die nomadische Bevölkerung der weiteren Umgebung muss diese Stadt mit ihren Steinhäusern und befestigten Straßen, aber auch mit den angrenzenden Äckern und Kanälen eine Sensation gewesen sein. An der Schnittstelle zwischen Stadt und Steppe das älteste lamaistische Kloster in der Mongolei, umfriedet von einer mannshohen Mauer mit über 100 perlschnurartig aufgereihten Stupas, kleinen weißen Reliquientempeln.
Im 16. Jahrhundert fasste der Buddhismus hier Fuß. Und direkt neben dem historischen Karakorum wurde das Kloster Erdenesu errichtet. Zeitweise Wohnstadt und Wirkungsstätte von bis zu 10.000 Mönchen.
Während in Europa Glaubenskriege tobten, lebten hier mehrere Glaubensrichtungen einträchtig neben und miteinander. In der Mongolei lebt die Erinnerung an Chinggis Khan bis heute fort. Mehr denn je hat es den Anschein.
Sein Reich und das seiner Nachfahren währte etwa 200 Jahre, bei zahlreichen Zerwürfnissen allerdings, sodass bereits nach 50, 60 Jahren der allmähliche Verfall des riesigen Reiches einsetzte. Nach der charismatischen Familie Chinggis Khans sanken die Mongolen auf den Status einer zerstreuten Nomadengesellschaft zurück, die in der Mongolei bis heute existiert.
Sonnenuntergang über der Steppe. Der Himmel durchstreift eine unglaubliche Fülle von Violett- und Orangetönen. Türmt ein paar Wolkenbrocken auf, die sich mit aprikotfarbenen Lichträndern vom allmählich dunkler werdenden Himmel absetzen.
Ende des 14. Jahrhunderts wurde Karakorum von chinesischen Truppen dem Erdboden gleichgemacht und buschiges Steppengras wuchs über die Ruinen. Erst 600 Jahre später, 1998, sollten durch systematische archäologische Ausgrabungen Spuren gesichert werden, die von der Blütezeit des Mongolenreichs zeugen.
Das alte Karakorum gilt den Mongolen als Keimzelle und Geburtsstätte ihres Staates, als Mittelpunkt der nationalen Identifikation, fester Bestandteil der Dschingis-Khan-Kult. Er gehört untrennbar zur Wiederentdeckung der eigenen Geschichte nach dem Ende der Sowjetherrschaft.
Jetzt in der Schule lernt man über Chinggis Khan, über die Geschichte. Das ist schön. Chinggis Khan. Chinggis Khan ist in der Schule lernt man, wie ein großer König und ein Held. Grundschulkinder lernen 21 Bücher über Chinggis Khan.
Ganchimek, Grundschullehrerin in Ulaanbaatar.
Die Kinder sind sehr, sehr stolz darauf, dass sie in das Chinggis Khans Land geboren würden. Und die Mongolen sind sehr stolze Nation.
Nachgereichter Balsam auf die geschundene Seele der einst so mächtigen, seit Jahrhunderten ins Hintertreffen geratenen Mongolen.
Chinggis Khan, dass ein solcher Nationalheld verklärt wird, ist keine Überraschung. War er grausamer als europäische Eroberer? Alles eine Frage der Perspektive. Was würden die Inkas wohl über die Europäer sagen? Ein schwarzes Gewitter steht am Himmel. Aber es hält sich zurück. Noch. Hin und wieder sickern ein paar zerfranste Sonnenstrahlen durch. Doch irgendwann, dann geht es los. Krachende Donnerschläge. Aber nicht hier. Ganz woanders. Die Wetter sind längst weitergezogen.
Wiederentdeckter Nationalheld, Chinggis Khan in der postsowjetischen Mongolei. Das war ein Feature von Ulrich Land, Redaktion hatte Winfried Sträter.